Wir haben heute einen Predigttext, der mir noch einiges abverlangt hat, muss ich jetzt mal so sagen. Heute ist Volkstrauertag, es ist ein grauer Tag. Wenn man Nachrichten hört oder liest, es ist auch ganz schön grau. Dann singen wir dieses Lied mit Hoffnung und gelassen vorwärts schauen. Tja, und das große Thema, das über dem Tag heute steht, habt ihr in der Textlesung auch schon gehört, ist Gericht, offenbar werden vor Gott, Rechenschaft geben. Das ist etwas, was die Menschen heute nicht gerne hören, nicht darüber nachdenken wollen. Und doch spricht die Bibel ziemlich eindeutig darüber. Wir hören uns mal den angegebenen Predigttext an. Der steht in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vor Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Dieser Text ist schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint. Damit wir verstehen, was da und zu welchem Zeitpunkt geschieht, muss ich den Ausleger ein Stück zitieren, weil das wirklich recht komplex ist. Ich zitiere jetzt von William MacDonald aus dem Kommentar. Dieser Abschnitt beschreibt das Gericht der Nationen, welches vom Richterstuhl Christi und dem Gericht vor dem großen weißen Thron unterschieden werden muss. Das Gericht des Richterstuhls Christi, wo nur die Gläubigen geprüft und belohnt werden, liegt zeitlich danach, nach der Entrückung. Zwischendurch müssen wir uns nochmal eine andere Textstelle anhören, die auch wichtig ist, damit man das verstehen kann. 1. Korinther 3, Vers 8b bis 17. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Weiter aus dem Kommentar von William MacDonald: Das Gericht vor dem großen weißen Thron findet in der Ewigkeit nach dem tausendjährigen Reich statt. Die ungläubigen Toten werden dort gerichtet und dem Feuersee übergeben. Nachzulesen in Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Das Gericht der Nationen beziehungsweise der Heiden, um welches in Matthäus 25 geht, findet auf der Erde statt, nachdem Christus wiedergekommen ist, um zu regieren. Wie der Text unmissverständlich sagt, also das ist der Beginn des tausendjährigen Reiches. Wenn William MacDonald richtig geht in der Annahme, dass es mit der Prophezeiung aus Joel 4 gleichzusetzen ist, dann ist der Ort das Tal Josaphat bei Jerusalem. Joel 4 beschreibt das recht eindrücklich. Die Nationen werden danach gerichtet, wie sie Christi jüdische Brüder während der Drangsalzeit behandelt haben. Es geht in unserem Predigtext also darum, wie sich die Menschen zum Volk Gottes und den Gläubigen gestellt haben. Gott macht sich eins mit seinem Volk und auch mit seiner Gemeinde. Gott steht zu seinem Volk und zu seiner Gemeinde und er wird jeden Angriff oder auch nur Gleichgültigkeit nicht ungestraft lassen. Im Gegenzug wird jede Wohltat ihre Belohnung finden. Gerade als wir mit dem Auto hergekommen sind, haben wir Nachrichten gehört im Radio und der Krieg in Israel ist ja nur gerade aktuell und die Menschen müssen sich positionieren. Ich will nicht sagen, dass die Israelis alles richtig machen, das will ich nicht sagen. Trotzdem sind sie Gottes Volk. Und wir sind eingepfropft in Gottes Volk und wir gehören mit dazu. Ihr habt sicherlich auch von den Demonstrationen in Berlin und so weiter mitbekommen, wo sehr vehement gegen die Gläubigen demonstriert wird, gegen Israel. Also es ist ein ganz hochaktuelles, brisantes Thema. Die Schwierigkeit des Predigtextes besteht auch darin, dass er scheinbar eine Werkgerechtigkeit lehrt. Dass ich mit meinem Verhalten mir den Eintritt ins Himmelreich verdienen kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass das Verhalten ja daraus resultiert, was man denkt und glaubt. Und das zeigt sich dann auch, was man denkt und glaubt. Dazu müssen wir wieder einen Text hören aus Jakobus 2. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nichts, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glaube ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Wisst ihr, man darf nicht in die Versuchung kommen, die einzelnen Aussagen der Bibel gegeneinander auszuspielen. Wir wissen, dass man durch Glauben gerettet wird. Das wissen wir, durch das, was Jesus getan hat. Wenn man das wirklich von Herzen glaubt, dann wird sich das aber auch im täglichen Leben widerspiegeln. Das ist eine... Es geht nicht anders. Wenn man sich auf das eine oder auf das andere beschränkt und die zweite Seite außer Acht lässt, dann wird man zum Sektierer. Und das hat viele Spaltungen hervorgebracht. Das ist nicht richtig. Was der Predigttext ganz eindeutig lehrt, ist, dass es eine Beurteilung der Menschen geben wird, wie man sich dem Volk Gottes gegenüber verhalten hat. Ich war ja auch mal mit Uwe Seppmann eine Woche in Israel und so viele Maschinengewehre habe ich seit meiner Armeezeit nicht wieder gesehen. Überall Stacheldraht und es war wirklich bedrückend für mich. Und die waren auch nicht unbedingt freundlich, so diese. Auf dem Flughafen hatte ich wirklich Beklemmungen. Und doch war es mir bewusst, dass es ein israelischer Soldat, der gehört zum Volk Gottes. Und nur deswegen habe ich mich respektvoll verhalten, weil er zu diesem Volk gehört. Und weil ich Schiss hatte. Das große Mundwerk funktionierte da nicht so richtig. Ob wir von diesem Gericht, was wir da gehört haben in Matthäus 25, ob wir als Christen davon betroffen sind, das bezweifle ich wahrscheinlich nicht. Wir sind aus dem Gericht herausgenommen. Wir haben jetzt in der Bibelstunde bei Kolosser angefangen und da steht so ein Wort, das hat sich mir richtig eingebrannt. Unverklagbar. Wenn wir gerettet sind, sind wir unverklagbar. Allerdings haben wir in der anderen Textstelle aus dem Korintherbrief auch gehört, dass auch die Gläubigen einer Beurteilung unterzogen sein werden. Es gibt wahrscheinlich keine Gleichmacherei im Anschluss. Gerettet wie durchs Feuer hindurch war da die schlechteste Variante. Was sollte der Schächer am Kreuz zum Beispiel noch Gutes getan haben in seinem Leben? Er hatte keine Chance mehr, ne? Kürzlich fragten mich Geschwister, was ich denke, ob man, wenn man wiedergeboren ist, trotzdem wieder abfallen kann und dann verloren gehen kann. Das hat mich jetzt wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Das Argument dagegen war, ein Kind Gottes bleibt Kind, auch wenn es mal ungehorsam ist. Ich denke, das stimmt. Allerdings wird sich eine wirkliche Gotteskindschaft auch im Leben zeigen. König David zum Beispiel fand keine Ruhe mehr, als er die Sünde im Herzen spürte und er konnte nicht gleichgültig damit weiterleben. Oder waren Hananias und Sapphira, waren sie wiedergeboren? Wie kann es sein, dass auch heute Menschen, die Gemeinden verlassen, dem Glauben abschwören? Haben wir alles schon erlebt? Man könnte jetzt sagen, vielleicht waren sie nie wiedergeboren. Aber das zu beurteilen, erstmal, wir schauen nur bis da und nur bis da, wir können nicht reingucken. Und es steht uns auch nicht zu. Ich fand die Textlesung heute aus dem Römerbrief, die war so richtig passend. Das Gericht über jeden Einzelnen, das ist Gottes Sache, nicht unsere Sache. Das ist nicht unsere Sache. Wir können ja maximal die Taten eines Menschen sehen und uns danach so ungefähr ein Bild machen, aber wirklich beurteilen können wir das nicht. Und wir sind auch nicht Gott. Und wenn man ehrlich ist, hat man doch eigentlich schon mit sich selber genug zu tun. Ich jedenfalls. Ich brauche gar nicht auf andere gucken. Jetzt wollen wir uns das mit den Schafen und den Böcken noch ein bisschen angucken. Der Herr Jesus spricht ja ganz oft in Gleichnissen und in Bildern, so dass die Menschen das verstehen können. Zur damaligen Zeit war die Landwirtschaft ja noch deutlich verbreiteter als heute. Es waren Dinge aus dem Alltag, die den Menschen vertraut waren, die sie leicht verstehen konnten. Damals in Israel war es völlig normal, eigene Tiere zu besitzen. Nicht jeder hatte welche, gab auch andere Berufe, aber es war so ein allgemeines, vertrautes Thema. Und es war damals üblich, gemischte Herden zu halten, Schafe und Ziegen zusammen. Die liefen dann gemeinsam in einer Herde durch die Gegend und liefen auch durcheinander und vermischten sich. Aber eigentlich sind das ziemlich unterschiedliche Tiere. Optisch waren sie gar nicht so verschieden. Die Schafe hatten zu der Zeit auch Hörner und ein zotteliges Fell. Also auf den ersten Blick für uns wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, das gleich zu erkennen, was nun was ist. Aber vom Wesen und im Verhalten her sind Schafe und Ziegen unterschiedlich. Schafe sind klassische Herdentiere, ziemlich ängstlich. Für den Hirten ist es relativ, also für den vertrauten Hirten ist es relativ leicht, sie zu handeln. Ziegen sind deutlich sportlicher, störrischer Individualisten. Als unser Paula noch klein war, habe ich mal einen Bekannten besucht, der auch Ziegen hatte. Und im Augenwinkel sah ich, wie der Ziegenbock sich auf die Hinterbeine gestellt hatte und gerade ausholte und unserem Kind gegen den Kopf stoßen wollte. Ich habe es noch gerade so geschafft, ihn zu greifen und wegzuziehen. Es ist wirklich gefährlich auch, ne? Es sind gefährliche Tiere. Unser Herr Jesus gebraucht dieses Bild oder er lehrt auch über dieses Bild mit den Schafen und den Hirten. Ich lese mal noch ein paar Verse aus Johannes 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt woanders hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ich weiß, dass Onkel Kurt zum Beispiel Schafe hatte. Und naja, in Rosenow gibt es wohl auch welche, ne? Oder ja, gibt es auch welche. Im Krankenhaus hatten wir auch mal welche. Man kann auch zu diesen Tieren ein recht vertrautes Verhältnis haben. Und die werden auch richtig zahm dann. Sie kennen ihren Hirten, eindeutig. Und einem Fremden, da ist nichts. Das ist so. Also man kann Gläubige daran erkennen, dass sie auf ihren Herrn hören und ihm nachfolgen. Das ist das Unterscheidungsmerkmal. Hören wir auf Jesus und versuchen ihm nachzufolgen? Dann gibt es in Matthäus 13 noch ein sehr lehrreiches Gleichnis. Da geht es zwar nicht um Schafe, aber es kommt auch aus der Landwirtschaft. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Aber als die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein. Nicht, dass ihr zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut aushätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Das passt gut auch zu dem Römertext. Nicht wir sind es, die das unterscheiden. Der Herr, wenn er wiederkommt, wird er die verschiedenen Gerichte halten. Und er ist auch der Maßstab für Gerechtigkeit. Können wir als Menschen wirklich gerecht sein? Können wir gar nicht, sind wir gar nicht zu in der Lage. Wir können gar nicht alle Varianten erfassen. Unser Wesenszug ist auch nicht Gerechtigkeit. Wir beschönigen unser eigenes immer, neigen zu größerer Härte bei anderen. Gott wird gerecht urteilen. Was ich so als Fazit aus diesen ganzen Gedankengängen erkannt habe, wer die Vergebung des Herrn Jesus wirklich angenommen hat, ist gerettet und kommt nicht ins Gericht. Punkt. Allerdings wird der Herr auch hier eine Beurteilung vornehmen. Wer wirklich gerettet ist oder nicht, können wir ganz schlecht beurteilen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wirklicher Glaube wird aber sichtbar werden in den Werken und auch in der Haltung dem Volk Gottes gegenüber und seiner Gemeinde. Jeder unter uns kann nur sich selber prüfen. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann darf man sich an den Herrn Jesus wenden, im Gebet. Er deckt auf in seinem Wort, er bringt zurecht und er vergibt auch. Wenn wir unsere Errettung absolut sicher sind, dann dürfen wir auch beten und dem Herrn danken und ihn loben, ihn anbeten für das, was er getan hat für uns. Und dann sollen wir auch schauen, wo wir mitarbeiten können und welche guten Werke wir tun dürfen. Und ich bin auch nicht bockig darüber, mit einem Schaf verglichen zu werden, denn wir haben einen guten Hirten, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Wir wollen auf seine Stimme hören und ihm nachfolgen und möchten gerne da ankommen, wo die Wohnung schon bereitet ist. Amen.